Was wäre, wenn Learning und Development endlich das tun könnte, wofür wir eigentlich angetreten sind? Lernen ermöglichen, statt irgendwelche Excel-Listen zu pflegen oder LMS-Tickets zu beantworten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Nico Bitzer, Gründer von Bots & People, über den kompetenten Einsatz von KI in Corporate Learning. Wir gehen dabei zum Beispiel der Frage nach, wie man Claude Skills dazu nutzen kann, um Business Outcome Mapping zu machen und damit Lernkonzepte zu entwickeln, die die Unternehmensstrategie wirklich unterstützen, schauen uns an, wie Content auf Knopfdruck für Unternehmensbereiche angepasst werden kann und diskutieren darüber, welche Potenziale im administrativen Bereich noch unterschätzt werden. Also, wenn wir alles richtig tun, können wir wirklich endlich Zeit für das nutzen, was wirklich zählt. Lernräume eröffnen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Nico, schön, dass du heute beim Lernexplorer Podcast dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
Sehr gerne, Matthias. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Nico. Ich habe vor 6 Jahren die Firma Bots & People gegründet. Davor war ich mal tatsächlich Berufsschullehrer, direkt nach dem Studium oder im Studium schon. Aber als ich dann so zum dritten Mal so einen Overhead-Projektor aus dem Keller geholt habe, dachte ich mir, ich würde gerne was machen mit ein bisschen mehr Budget und Innovativeres. Bin dann bei PwC gelandet in der Unternehmensberatung und habe dort intern die Beratenden weitergebildet. Da ging es dann schon in die Richtung Digital Upskilling sehr viel. Also wir haben Data Upskilling beispielsweise gemacht. Das Thema KI war damals noch eher ein Thema für Technik-Nerds, würde ich sagen. Also noch nicht so sehr auf der Agenda. Dann war ich noch mal eine Zeit lang in der Beratung und habe dort viele HR-Transformationsprojekte mit begleitet. Da ging es dann oftmals um Einführung von Learning-Management-Systemen, aber auch wie die Content-Produktion weiterentwickelt werden soll innerhalb der Unternehmen. Und was mir dabei schon aufgefallen ist, ist, dass gerade in großen Unternehmen sehr viele Menschen sehr viele Tätigkeiten ausführen, die sehr langweilig sind, jetzt aus meiner subjektiven Betrachtungsweise. Also sowas wie Daten von Excel nach SAP kopieren oder von SAP nach SAP oder von Excel nach Excel. Ja, und das hat dann in mir den Wunsch ausgelöst, die Firma zu gründen, mit der Mission, mehr bedeutungsvolle Arbeit zu generieren, indem wir Menschen eben die Technologie näher bringen und wie man eben durch Technologie schaffen kann, seinen Job einfacher zu gestalten. Genau, das machen wir jetzt seit 6 Jahren, sind ein Team von 10 Personen und haben ein Trainernetzwerk von 50 Personen und helfen eben Menschen in großen Organisationen dabei, sich auf die KI-Transformation einzustellen.
Ich finde das schön, dass ihr damit schon gestartet habt, sozusagen bevor der KI-Boom startete. Ja. Ne, mit Automatisierung ging da ja auch vor schon viel. Wobei so bestimmte Automatisierungstätigkeiten, die heute mittlerweile gehen, damals noch deutlich komplizierter waren, glaube ich. Aber war der richtige Zeitpunkt, damit zu starten. Ganz interessiert, Berufsschullehrer, sagst du, was für ein Thema hattest du denn da damals? Nur so rein Interesse, aber ist wahrscheinlich schon ein paar Jahre her.
Ja, ich hatte im Studium Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und Soziologie, aber das war an der Berufsschule, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, das war auf die Berufsgruppen zugeschnitten und ich hatte dann so Betriebswirtschaftslehre bei einer Klasse von Einzelhandelskaufleuten. Da haben wir dann sowas gemacht wie funktioniert die Kreditkarte, wie verhältst du dich Kunden gegenüber, wenn die mal sauer werden, solche Sachen erinnere ich mich
noch. Okay. Ja, also sehr praktisch dann doch noch. Ja. Obwohl BWL ja schon mal sehr, sehr theoretisch auch sein kann. Ja. Spannend. Ja. Aber heute soll es nicht um BWL gehen und auch nicht um, wie Bots & People AI-Upskilling in Organisationen macht, sondern heute geht es darum, wie können wir AI eigentlich im Kontext Learning und Development einsetzen, richtig?
Ja.
Vielleicht erstmal die Frage, wie nutzt ihr das denn eigentlich selber bei euch?
Ja, also im Grunde im kompletten Lifecycle der Werte, die so ein Learning and Development Team generieren muss. Ich kann es jetzt stark, also wenn du fragst, wie wir das nutzen, kann ich es jetzt eben aus der Anbieterperspektive einmal beleuchten. Also was wir tun, sind ja Live-Session-Konzepte zu erstellen, aber auch E-Learnings zu erstellen. Und wir haben auch das klassische Trainingsmanagement. Und ich glaube, das sind alles drei Dinge, die auch in vielen Organisationen eine Rolle spielen oder eigentlich in allen Organisationen eine Rolle spielen. Daher von der Konzeptentwicklung, das Ganze auf die Business Outcomes zu mappen, kann man KI wunderbar benutzen für ein Brainstorming. Da haben wir mit Claude auch ein Skill dazu gebaut. Das nennt man Learning Conceptor Skill, der dafür sorgt, dass man dann auf wissenschaftlichen Grundlagen auch Lernkonzepte entwickelt, die auch einen gewissen Outcome verfolgen. Das erstmal so am Anfang vom Prozess und dann aber auch natürlich in der Erstellung von Agendas für die Live-Sessions oder eben groben Storyboards für die E-Learnings bis hin zu auch groben Designs, die man ja mittlerweile auch sehr cool erstellen kann. Und wie gesagt, wir nutzen dafür Claude. Man muss dann aber trotzdem nochmal als Mensch reingehen am Ende. Nicht nur, was das Design angeht, sondern auch, was den Content angeht.
Ja, es gibt ja immer so das schöne, den schönen Begriff Human in the Loop, den Menschen nochmal drüber schauen lassen. Ich habe letztens noch ganz, ganz schön auch gelesen oder gehört, da wurde gesagt, eigentlich brauchen wir gar keinen Human in the Loop, wir brauchen einen Expert in the Loop. Weil ein Human würde sich das, also einer, der nicht Expert oder der das Thema nicht tief genug versteht, der würde halt sagen, das sieht ja alles schlüssig und gut aus, aber der findet ja die Fehler nicht und kann es halt nicht ideal optimieren.
Ja.
Das finde ich immer ganz spannend. Du sagst, ihr nutzt auch Claude Skills. Ich weiß nicht, ob jeder hier auch schon, der zuhört, Claude genutzt hat. Willst du kurz vielleicht erläutern, was unter so einem Skill zu verstehen ist?
Ja, sehr gerne. Also es hat ja gestartet mit Prompting beziehungsweise mit dem einfachen Chatten mit der KI, bei dem man dann eben in Form von Text irgendeinen Output zurückbekommt. Also zum Beispiel, ich würde jetzt gerne ein Lernkonzept erstellen und dann hat man eben ein Lernkonzept zurückbekommen und je mehr Frameworks man angewendet hat und irgendwie dann noch eine Rolle genannt hat, also zum Beispiel, ich bin im Learning and Development und ich hätte gerne ein Konzept nach folgenden Richtlinien, hat man das dann bekommen. Dann wurden gerade auch durch Microsoft und auch ChatGPT das Thema Custom GPT relativ groß. Das heißt, man kann dann diesen Prompt sozusagen einmal abspeichern zur Wiederverwendung. Also der Setting, das die KI sich jetzt in die Rolle eines Learning and Development Menschen versetzen soll, wurde quasi einmal gespeichert und man musste diesen ganzen Kontext nicht mehr drumherum geben. Und ein Skill ist im Grunde wie ein Custom GPT, das aber durch den Kontext abgerufen werden kann von der KI. Das heißt, man muss nicht nochmal separat das Custom GPT anklicken, sondern in der Konversation merkt Claude, dass dieser Skill notwendig ist und zieht den sozusagen in die Konversation mit rein. Man kann das auch antriggern mit so einem Slash, was man auf der Tastatur macht, wenn man möchte, dass es auf jeden Fall genutzt wird. Und die Skills ermöglichen auch nochmal mehr Kontext zu geben als so ein Custom GPT. Also mehrere Dokumente, die man reinladen kann und im Grunde auch so eine, fast schon so eine SOP, so eine Standard Operating Procedure, wie man dann als Learning-Konzept da vorgehen muss.
Ja, so eine Arbeitsanweisung, ja, genau. Also ich glaube, das Thema Skills ist auf jeden Fall was man, wer das noch nicht kennt, sich anschauen sollte, weil es kommt in mehr und mehr Tools, das kommt auch stark aus der Softwareentwicklung, da wird das sehr intensiv eingesetzt. Und das Spannende ist, genau, wenn ich ein Live-Konzept mache oder ein E-Learning-Konzept oder Trainingsmanagement, könnte ich dafür verschiedene Skills haben und abhängig davon, wie du es ja auch gesagt hast, was ich gerade brauche, zieht er sich dann den passenden Skill rein, was es deutlich dynamischer macht und einfacher mit so einem System dann zusammenzuarbeiten. Ja, spannend. Genau, das wären so die Konzepterstellung und von Business Outcomes zu mappen. Wie macht ihr das da konkret? Also, oder vielleicht nochmal ein bisschen mehr Details, weil gerade das, ich glaube, die Auftragsklärung ist ja auch so ein stiefmütterliches Kind, was manchmal nicht so ideal beachtet wird, glaube ich.
Ja, genau. Also völlig richtig, was ja oft auch oft bei uns zugegebenermaßen angefragt wird, aber ich glaube auch viele L&D-Teams sehr, sehr gut kennen, ist so dieses, man soll einfach mal ein Training entwickeln. Mhm. Wir hätten jetzt gern ein Training, ein Compliance-Training, wir hätten jetzt gern ein Data-Training. Aber es ist weder ganz klar, für welche Zielgruppe das gedacht ist, noch es ist klar, welche Business Outcomes eigentlich damit verfolgt werden sollen. Und dabei hilft uns dieser, also wir haben dann ein Business Case One-Pager-Skill, das kommt zum Tragen, wodurch dann nachher die Konzepte entwickelt werden. Und dort werden eben die Business Outcomes gemappt auf Ziele, die das Unternehmen hat, um es mal ganz grob auszudrücken. Oftmals wissen Menschen, die in der Organisation arbeiten, gar nicht so richtig, was die Ziele des Leaderships sind. Ja. Und dementsprechend machen wir da so ein Deep Research mit Claude. Dabei, und das könnte ja auch jeder intern bei L&D mal machen, einfach mal schauen, was steht in unseren Earning Call Präsentationen drin, also das, was für die Shareholder genutzt wird, und was hat eigentlich das C-Level im Kopf den ganzen Tag? Was sind die Ziele, die erreicht werden sollen? Und wenn man da mal nachfragt, okay, jetzt will jemand, ein Head of Data und AI möchte einen Data Awareness Learning Track, dann kann man da mit so einem Skill sehr gut einmal rausfinden und nach Deep Research, wie könnte das denn eigentlich zu den C-Level-Zielen passen? Und welcher Outcome muss generiert werden? Und wenn man dann jetzt, also Beispiel Data, hat man dann als Outcome, naja, es sollen halt mehr datengetriebene Entscheidungen getroffen werden. Dazu müssen die Daten auch sauber in allen Systemen dokumentiert werden. Als Business Outcome, dann kann man relativ schnell zu dem Lernziel kommen, dass bitte jeder, der an dieser Lernreise teilgenommen hat, danach dazu in der Lage sein soll, Daten richtig zu sortieren in den Systemen, in denen er oder sie arbeitet.
Ja, genau. Und das, dann ist es auch verbunden mit dem Geschäftsziel und nicht, es wird nicht zwingend stundenlang darüber diskutiert, was strukturierte und unstrukturierte Daten sind und so weiter, sondern man hat dann was Konkretes, genau, gegen das man arbeiten kann. Ja, ja.
Genau. Und ich meine, das ist so ein bisschen bei manchen Learning and Development Teams, weiß ich, auch ein bisschen verrufen, weil es schon so alt ist, aber da die Lernzieltaxonomien nach Bloom, die spielen dann in unserem Skill auch eine Rolle, und dann kann man halt ganz schön die auf diese Outcomes drauf mappen.
Ja, geht ja darum zu wissen oder zu können und so, und diese Unterscheidung einfach auch klar zu haben, die ist auf jeden Fall sinnvoll, genau. Ich würde jetzt nicht unbedingt den Kunden zu sehr damit belästigen wollen, persönlich, aber sich selber darüber bewusst zu sein oder das in Gedanken zu haben, ist, glaube ich, schon was wirklich relevant ist, ja.
Richtig, ja.
Ja, ich hatte auch mal so ein Canvas zum Thema Lernziele gesehen. Da ging es halt auch in eine ähnliche Richtung. Ich weiß gar nicht, ob so sehr die Business-Ziele dahinter waren. Aber das Schlimmste, was man haben kann, ich hatte auch mal vor einigen, vielen Jahren ein Gespräch, wo dann die Fachabteilung gesagt hat, ja, wir brauchen 2-Tages-Training für das und das Thema. Was ist denn das Ziel? Ja, 2-Tage-Training. Okay, nee, was das Ziel dahinter ist, was soll denn danach anders sein? Ja, dass die Leute 2 Tage im Training waren. Okay, das war eine schwierige Diskussion, aber genau, sowas in die Richtung soll es natürlich nicht gehen, sondern idealerweise Klarheit über das Lernziel, ja. Dann hast du jetzt gesagt, ihr nutzt dafür primär Claude. Ist das Haupttool, mit dem ihr arbeitet, oder gibt es noch weitere?
Ja, also ich würde sagen, das hat ja, also es gibt ja die Komponente, ein AI-Tool zu verwenden wie Claude oder ChatGPT, oder man macht das Ganze eben in der Microsoft-Welt. Ja. Dann gibt es ja aber auch in ganz vielen lernrelevanten oder L&D-relevanten Tools die KI, die schon direkt eingebaut ist. Und da zum Beispiel nutzen wir Sana LMS. Das wurde ja von Workday übernommen. Und die haben auch ganz viele interessante Use Cases direkt im Learning Management System eingebaut. Zum Beispiel kann man sich so einen AI-Tutor bauen auf Basis von Content, den man generiert hat. Also Beispiel, wir erstellen eine Live-Session, das hat eine Präsentation, da gibt es ein Speaker-Skript dazu. Und dann kann man dem Sana LMS sagen, okay, auf der Basis bau mal jetzt einen Chatbot, wodurch man dann diese sokratischen Dialoge führen kann, was ganz cool ist. Gleichzeitig nutzen wir auch Articulate, Articulate Rise, da gibt es ja auch ein KI-Content-Produktionsmodul mittlerweile, wobei sich da natürlich dann auch Claude und das eingebaute Feature in Articulate überlappen an der Stelle.
Ja, genau. Also die meisten Tools kommen dann wahrscheinlich auch damit einher, dass sie didaktisch entsprechend was aufbereiten wollen wahrscheinlich, oder zumindest logisch schlüssige Sachen bauen wollen, genau. Wo wäre dann deine Präferenz? Was denkst du, was ist für den Unternehmenseinsatz der sinnvollere Weg? Eher was Eigenes bauen, einen eigenen Skill zu haben oder auf bestehende Toolsets wie Articulate oder so zu setzen? Was wäre das deine persönliche Einschätzung?
Ja, also ich würde aktuell, das verändert sich ja immer relativ schnell, aber aktuell würde ich empfehlen, was man in einem Tool wie OpenAI oder also ChatGPT oder Claude oder in der Microsoft-Welt umsetzen kann, auch dort umzusetzen, weil man da noch mehr Kontrolle darüber hat, was der Output ist, eben durch die verschiedenen System Prompts, die man eingeben kann, Agenten, die man bauen kann oder Custom GPTs und Skills, weil in den Tools meistens auch vorgefertigte Modelle ausgewählt sind, vorgefertigte System Prompts, auf die man dann normalerweise gar nicht so einen großen Einfluss hat als Nutzer. Das machen die Tool-Anbieter auch, um eben die Token-Kosten geringer zu halten.
Mhm. Ja.
Es ist halt bequemer, wenn ich jetzt in Articulate direkt prompten kann, hier machen wir mal das nächste Modul gerade fertig, dann ist es natürlich bequemer. Aber ich glaube, die bessere Qualität bekommt man raus, wenn man das in Copilot, ChatGPT oder Claude eingibt.
Ich kann man wahrscheinlich auch ganz gut an einem Entwicklungsprozess sich orientieren und sagen, hey, mach die einzelnen Schritte einzeln und die Entwicklung des Lerninhalts, zum Beispiel in Articulate oder von mir ist auch in PowerPoint oder was auch immer, oder ein Speaker-Skript ist ja was Nachgelagertes. Das Konzept müsste vorher stehen und dafür brauche ich halt ein Ziel. Und dafür kann ich wahrscheinlich andere Tools besser nutzen oder das erstmal losgelöst, mir Klarheit über das Ziel schaffen. Und dann, wenn es um die Umsetzung geht, dann lieber in das Tool springen, der Wahl, um was umzusetzen.
Genau.
Aber letztendlich wäre so die Idee, dass man zumindest die erste Phase primär auch gut in bestehenden Tools, die man hoffentlich im Unternehmen hat, ganz gut machen kann und danach die technische Umsetzung vielleicht in in passenden Tools besser
bestellt.
Ja. Nutzt ihr in euren Angeboten auch so KI-Tutoren, also sowas, wie du gerade in Sana gesagt hast? Ist das ein fester Bestandteil davon? Und wenn ja, wie setzt ihr das dann aktiv ein?
Genau, also wir arbeiten mit Social Blended Learning, Lernreisen. Das heißt, es findet zum Beispiel eine Live-Session statt von 2 Stunden, dann ist ein Lerntransfer-Task, dann findet nochmal eine Live-Session von 2 Stunden statt und so weiter. Und um dann den Lerntransfer-Task zu bearbeiten, bauen wir dann dort den AI-Tutor ein, mit dem man eben dann auf das Gelernte von der vorigen Live-Session nochmal zugreifen kann, um eben die Lerntransferaufgabe besser bewältigen zu können.
Ja, okay, also sozusagen tatsächlich als Unterstützung und ich hätte jetzt fast gesagt moderne FAQ, ne? Natürlich ist es nicht eine FAQ, aber so eine Fragen-Antwort-Liste, nur halt in einer sehr, sehr dynamischen Art und Weise, sodass die Personen eine gute Unterstützung haben, die Aufgaben zu bearbeiten.
Genau, genau.
Jetzt haben wir natürlich erstmal nur über die Konzeption gesprochen, aber trotzdem, wenn du so auf diesen die KI-Unterstützung guckst und ihr habt ja auch schon vorher mit Trainings gestartet, wie würdest du so den Effizienzgewinn einschätzen?
Extrem, wenn man das darauf bezieht, welche Qualität man erreichen kann mit dem Zeitaufwand. Also wir haben jetzt auch nicht aufgehört, viel zu arbeiten und machen jetzt und investieren jetzt weniger Zeit, sondern man investiert ja die gleiche Zeit wie zuvor. Man bekommt aber die Chance. Und das, glaube ich, ist nicht nur bei uns als Anbieter der Fall, sondern auch im internen L&D-Bereich. Man bekommt die Chance, at scale zu individualisieren. Das heißt, jetzt wirklich sehr individuelle Lernangebote auf Unternehmen fokussiert oder auf einzelne Bereiche oder sogar Individuen fokussiert zu erstellen, auf Knopfdruck im Grunde. Also als Beispiel, sagen wir mal, bleiben wir mal bei dieser Data Awareness Schulung. Und man würde das jetzt für den Einkaufsbereich im Unternehmen produzieren. Und dann kann man mit dem entsprechenden Claude-Skill oder Copilot-Skill ja einen Rahmen dafür bauen, dass man den Content dann nochmal reproduziert mit eben einkaufsspezifischen Use Cases, wie man Daten ordentlich sortiert. Ja. Dann muss man das vielleicht noch für Finance machen und kann das dann auch wiederum auf Knopfdruck umstellen, diesen Content. Und das ist, finde ich, ein riesen Effizienzgewinn für Learning and Development.
Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich hatte halt bei Individualisierung, Personalisierung irgendwann mal auch visionär gedacht, wie wäre es denn, also rein theoretisch, wenn jeder Mitarbeitende nachher seine eigene persönliche Trainingsabteilung hat. Ne? Ich gebe halt ein Problem rein und es kommt ein fertiges Lernangebot raus. Und Lerntraining ist natürlich nicht immer die richtige Lösung, aber das wäre ja rein theoretisch mittelfristig möglich, aber so als Zwischenschritt zumindestens zu sagen, hey, ich kann sehr einfach, trotzdem noch sehr qualitätsgesichert für Bereiche Use Cases austauschen. Und vorher war es ja, ich fand es eher sehr schwierig, gute Use Cases für Bereiche zu schreiben oder so Case Studies oder Situationen zu beschreiben, was ja mittlerweile ja deutlich einfacher geworden ist, ja.
Ja. Ja, man hat ja früher immer, also früher, als ich noch vor 6 Jahren dann noch immer im Konzernumfeld auch unterwegs war, da hat man immer gesagt, wenn PwC wüsste, was PwC weiß, oder wenn Bayer wüsste, was Bayer weiß, oder wie auch immer. Und sind wir ja aber eigentlich kurz davor, das zu knacken, indem halt, und ich glaube, wenn das erreicht ist, also wenn tatsächlich dann das Unternehmen weiß, was das Unternehmen weiß, dann kann ja auch jeder Lerner selbst das für sich einfach fragen die entsprechenden Fragen, die Person hat, stellen an die KI und damit dann den Lernfortschritt sehr, sehr einfach selbst gestalten.
Ja, finde ich gut, und mit Tools wie Copilot zum Beispiel, die dann in der Microsoft-Umgebung gut eingebettet sind, die haben ja Zugriff auf alle Sachen, auf die ich auch Zugriff habe, und wenn man eine offene SharePoint-Struktur hat, kommt man ja an sehr, sehr viele Informationen dran. Was ich da manchmal dann schwierig finde, ist, ich weiß halt nicht, was ich nicht weiß. Gerade für jemanden, der in ein Thema einsteigt, ist das nicht immer der beste Lernweg vermutlich, weil die Person nicht unbedingt weiß, was sie fragen muss, aber ab einem gewissen Erfahrungslevel ist das auf jeden Fall was sich immer mehr entwickeln wird.
Ja, glaube ich auch. Und vielleicht also zusätzlich dieser ganze Admin-Bereich für Learning and Development, würde ich mal auch jetzt an irgendwie mal die Zuhörer können vielleicht kurz mal reflektieren, warum man den Job in Learning and Development ausgewählt hat. Und das war wahrscheinlich nicht, weil man irgendwelche Excel-Tapeten mit Teilnehmerlisten pflegen wollte oder irgendwelche Schnittstellen zum Learning-Management-System sich damit rumschlagen wollte. Ich hatte mal früher in der Karriere auch das Thema Reverse Taxing für so internationale Trainingsgeschichten. Also sowas hatte man jetzt, glaube ich, im Pädagogikstudium oder was auch immer man studiert hat, nicht auf dem Schirm. Und das ist natürlich geil, weil da jetzt die KI einem sehr viel Abhilfe schaffen kann. Ist aber im Vergleich zu diesem Konzeptentwicklungsthema ein Thema, was halt sehr stark dann auch wiederum in die Prozesse eingreift und, glaube ich, ne, sehr viel interne Abstimmung auch mit dem Team erfordert.
Wie nutzt ihr das oder was sind so konkrete Sachen, die man denn im Trainingsmanagement oder in der Administration alles automatisieren könnte mit der KI?
Genau, also zum Beispiel das Thema Impact Review. Würde ich mal nehmen, also so Feedback-Forms auszuwerten. Ja. Funktioniert mega cool, auch gerade gar nicht so kritisch, wenn die Feedback-Forms eben anonymisiert sind, das Ganze in einer KI zu geben und zu sagen, hey, kannst du mal analysieren, wie der Sentiment ist, also dass das Stimmungsbild der Teilnehmenden, was würden die sich wünschen als nächstes bei einer weiteren Iteration der Lernreise, wo vorher wahrscheinlich eine Praktikantin oder Praktikant da gesessen hat und das Ganze noch ausgewertet hat, hat man jetzt nach drei, vier Minuten das Ergebnis von der KI.
Genau. Ja, das ist schon ziemlich cool. Das funktioniert dann auch noch sprachübergreifend und ich kann mir endlich mal was aus den Freitexten raussaugen, ohne mir alles durchzulesen. Und klar kann ich mir natürlich wenn ich eine Sternebewertung oder sowas habe, was ja viele haben, oder so eine 1-5 Bewertung, kann ich mir natürlich die kritischen Ausreißer manuell noch angucken, aber ich kann mir halt auch so ausgeben lassen, so Kategorien, ne? Was ist denn da gewesen? War der Kuchen bei dem Seminar nicht gut oder war der Trainer nicht gut oder was sind die Sachen, die wirklich aufgefallen sind? Und das funktioniert schon mittlerweile sehr gut. Selbst in Copilot kann man mittlerweile einfach einen Prompt absetzen und sagen, hier für die 200 Zeilen, werf mir das doch mal raus. Und er wirft einem direkt 2-3 zusätzliche Spalten raus, wo so Kategorisierungen oder so drin sind. Das ist echt beeindruckend, was da mittlerweile sehr einfach geht.
Ja, und ich setze da auch viel auf die Produktteams der Learning Management Systeme. Die sollten da eigentlich hart dran arbeiten, weil also auch sowas wie Reminder für Compliance Trainings, Buchungen von Teilnehmenden, solche Dinge, die sollten eigentlich relativ wenig administrativen Effort mehr kosten in Zukunft.
Ja. Ich erinnere mich noch daran, dann User-IDs für Personen rauszusuchen, wenn man nur eine Namensliste hat und so und da wie viele verschiedene Lösungen ich schon gesehen habe, die nicht funktioniert haben oder Leute da saßen und hunderte Zeilen, ist schon ein paar Jahre her, manuell abgetippt haben. Ich bin nicht so der manuelle Tipper. Ich mache das dann auch mit der Automatisierung, aber ich glaube, es gibt leider zu viele Menschen, die sowas manuell machen.
Ja.
Das kann mittlerweile ja die KI schon sehr gut.
Ja. Genau. Vielleicht hört ja der Oliver Lorenz zu. Das wäre keine Überraschung. Mit ihm habe ich ja damals bei PwC dann auch zusammen in dem Digital Learning Team gearbeitet und da hatten wir immer die Aufgabe, die Support-Tickets zu beantworten von den Lernern. Da gab es immer so, ich weiß nicht, ob das noch so ein großes Ding gerade ist, bestimmt haben Leute Fragen zum LMS und Fragen zum E-Learning. Mhm. Aber das waren eigentlich immer die gleichen Fragen. Also ich kann mein E-Learning nicht abschließen. Ich kann mich nicht darauf buchen, ich kann das nicht umbuchen. Und all das könnte man ja relativ easy mittlerweile durch einen KI-Chatbot beantworten. Und wenn es eben nicht die KI beantworten kann, weil es zu speziell ist, wird es dann eben erst an den Second-Level-Support-Mensch weitergeleitet.
Ja, gerade sowas, also so Musterantworten oder so Standardfälle zu beantworten, ist eigentlich so ein typisches Ticketsystem-Thema, was auch in der IT und so weiter eigentlich schon viel automatisiert wird oder zumindest nach Automatisierung schreit. Also da sind die KI-Systeme ja sehr gut. Die müssen halt nur dann merken, wo sie dann vielleicht doch nicht automatisieren sollten oder wenn dann Folge-E-Mail kommt oder sowas. Aber also Standardfragen, das stimmt. Und an die E-Learning-Helpdesk-Zeiten, die ich früher hatte, da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern.
Ja.
Immer wieder dieselben Fragen. Gut, noch weitere Sachen bei Trainingsmanagement, die relevant sind, die man
Also ich habe noch einen speziellen, sehr coolen Use Cases gesehen in den letzten Wochen. Und zwar ging es da um eine KI-Lernberatung. Also die KI, die kannte das Learning Management System und alle Einträge darin. Und man konnte dann als Mitarbeiter dort anrufen, um quasi von der beraten zu werden, welche Learning Tracks spannend sein könnten. Und das war auch basierend auf natürlicher Stimme. Also man hat wirklich dort angerufen und wurde dann mit einer KI-Stimme beraten. Das war irgendwie eine Connection mit 11 Labs. Fand ich ziemlich cool. Und derjenige, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, dass es gar nicht so komplex war. Also kein, er hat das als Alan Dealer selbst zusammengebaut.
Ja, ich würde wahrscheinlich auch sagen, dass das wahrscheinlich nicht so schwierig ist. Die Frage ist halt, wie gut nachher die Empfehlungen sind, weil es nur basierend auf der Beschreibung von den Kursen Empfehlungen ausgesprochen wird, kann das gut oder mittelgut sein, je nachdem, wie viele Kurse so in so einem System sind. Bei diesen LXP-Systemen sind ja dann schon mal auch von so großen Lernanbietern ganze Bibliotheken drin mit 10.000 Einträgen oder mehr. Da weiß ich nicht immer, wie gut die Ergebnisse sind, obwohl das in der Theorie natürlich geht mit einer semantischen Suche und so. Aber ja, da trotzdem, auf jeden Fall ein guter Use Case, einfach mal weiterzudenken, wie es anders sein kann als einfach nur diese Suchmaske.
Ja.
Und wenn der dann noch die persönliche Lernhistorie hat und weiß, mit welchen Sachen ich mich sonst so beschäftigt habe, ist das sicherlich eine gute Option.
Schöner Use Case. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen den Blick noch erweitert Richtung HR, Talent Management und auch Workforce Transformation, gibt es da ja auch extrem spannende Use Cases, was Skill Management und den und die Aktionen, die darauf eben aufbauen, angeht. Also zum Beispiel zu schauen, wo es vielleicht Menschen gibt, die notwendigen Grundlagenskills haben, um einen Job zu machen, der gesucht wird an einer anderen Stelle in der Organisation.
Da beschäftigen wir uns auch viel damit, mit solchen Themen, ne? Also welche Skills brauchen die Leute eigentlich? Wo haben die Leute Skills? Wo haben wir Projekte? Und wer hat die passenden Skills? Und wie kriegt man eine Shortlist und so? Das ist definitiv auch ein wichtiges Thema für Unternehmen. Glaube ich, wird immer wichtiger. Ja. Gerade mit den schnelllebigen Skills und auch eins, was sich sehr gut mit der KI unterstützen ist. Definitiv, genau. Kennst du da Beispiele dafür, wo das gut funktioniert?
Nee, ehrlich gesagt finde ich, dass da noch eine große Lücke ist am Markt. Also zumindest in vielen Gesprächen, in denen ich aktuell bin, ja auch gerade zum Thema KI-Upskilling, ist das Thema Reskilling zumindest in den Learning and Development Bereichen und dann damit verbunden auch irgendwie gesuchte Positionen zu staffen, jetzt nicht so groß. Sondern es wird eher so gesehen als, irgendwie, wir sind ja jetzt erstmal dafür zuständig, die Leute aufzuschlauen, was die Themen angeht.
Ja. Ich finde auch den Begriff Reskilling immer ein bisschen schwierig, weil Leute immer an Training denken. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit, ich glaube, Datev oder so war es. Ne? Die haben halt dann auch Personen ausgebildet in neue Jobs, die mehr Zukunftsrelevanz damals hatten, aber wenn ich in einem neuen Job ausgebildet werde, bin ich da ja erstmal eher Junior.
Ja.
Ne, natürlich bringe ich Erfahrungen in anderen Bereichen mit, bin aber schon länger vielleicht im Unternehmen und das ist gar nicht so einfach, glaube ich, so ein Switch hinzubekommen und ich muss es halt auch immer direkt mit Arbeit verbinden, weil ein Kurs alleine, ne, auch ein sehr intensiver und sehr guter Kurs führt halt nur dazu, dass ich es in der Theorie lerne, aber ich muss es halt auch in der Praxis sehr schnell anwenden. Ne? Das heißt, ich muss dann auch die passende Stelle dazu bekommen. Es ist nicht ganz so einfach, glaube ich.
Ja, also wär das bei T-Systems damals richtig cool angegangen ist der Klaus Scheiler. Die haben wirklich dann die Berater ja in neue Beraterrollen reingebracht. Ja. Und das war dann auch ein cooler Business Case, weil man dann natürlich auch höhere Tagessätze für diese Berater abrechnen kann. Und da ja auch gerade in der IT-Beratung, also bei T-Systems, da sehr viel Wandel drin ist.
Ja.
Aber das war jetzt, also war das echtes Reskilling? Ja, schon. Im Grunde waren das dann eben andere Rollen in der Beratung. Und jetzt baut er so ein ähnliches Konzept in der neuen Position, in der er ist, auch auf. Aber da müsste ich nochmal mit ihm virtuellen Kaffee trinken, um zu verstehen, was da genau der Status ist.
Ja, und ich glaube, da braucht man halt immer ein gutes Profil, was demnächst weniger gebraucht wird oder heute schon weniger gebraucht wird oder eins, was höherwertig ist oder was interessanter ist oder gut aufeinander aufbaut. Aus der Automobilindustrie hört man halt auch immer viel, ne? Getriebe werden mit Elektroautos halt einfach nicht mehr gebraucht, ne? Und trotzdem gibt es Ingenieure, die das sehr gut können. Die sind auch alle sehr, sehr gut gebildet höchstwahrscheinlich, aber die werden halt zukünftig einfach da nicht mehr gebraucht. Und das ist ja halt auch so ein Thema, was vermutlich nach Reskilling schreit.
Ja. Was spannend ist, aber nicht, dass wir zu sehr vom Thema abkommen. Aber cool ist ja, dass man dachte, so vor 10 Jahren, wir müssen alle zu Software-Developern machen. Ja. Und jetzt sind aber die Software-Developer die gefährdetste Jobrolle eigentlich. Also man müsste jetzt eigentlich diese ganzen Coding-Schools wieder in Cloud-Architect-Schools umbauen oder irgendwie kreative Jobrollen vergeben.
Ja, genau, da bin ich auch am Überlegen, was das alles bedeuten mag für den Arbeitsmarkt, weil also Programmieren ist eine Tätigkeit, die vermutlich eher aussterben wird. Trotzdem brauchst du halt noch Leute, die das zumindest heute noch überblicken und eine höhere Expertise da drin haben, aber nicht Anfängerprogrammierer vermutlich.
Da sind wir eigentlich als L&D-ler gut aufgestellt. Ne? Wenn man zum Kern zurückgeht, Menschen zu entwickeln und so diese menschliche Seite eher in den Fokus zu stellen.
Ja. Und notfalls auch selber was Neues lernen zu können und zu wissen, wie das funktioniert, ist immer eine gute Basis, glaube ich.
Ja.
Bin ich immer vorne mit dabei. Genau, wir wollten aber KI im Kontext Learning Development weiter beleuchten nochmal. Du hattest noch einen dritten Aspekt, das war auch bei der Durchführung, richtig? War das der dritte Aspekt?
Ja, also genau, wir haben glaube ich schon drüber gesprochen. Also wir haben über die Konzepterstellung gesprochen, wir haben über den administrativen Bereich gesprochen und im Sinne und bei der Durchführung im Grunde wäre dieser AI-Tutor zu nennen als das Mittel. Ja. Also so dieses Thema sokratischer Dialog ist glaube ich das Thema, was noch sehr ausbaufähig ist oder eine größere Relevanz bekommen wird. Ich glaube trotzdem, dass bei der Durchführung selbst auch weiterhin die menschliche Komponente eine große Rolle spielt. Also das Arbeiten mit Coaches oder mit Trainern zusammen, vielleicht das Mapping von Menschen zu Coaches oder innerhalb einer Organisation auch, wenn man jetzt so ein Champions-Network für ein bestimmtes Thema hat, da ein gewisses automatisiertes Mapping oder Terminbuchungen zu machen, das könnte noch sehr, sehr spannend sein.
Ja, ich glaube auch daran, dass soziale Aspekte beim Lernen sehr wichtig sind, also der Austausch mit anderen, die soziale Verantwortung anderen gegenüber, der vielleicht sogar auch der soziale Druck, ne? Wenn er halt der Trainer ist und auf mich wartet, dann ist das halt was anderes, als wenn die KI auf mich wartet, weil die sich nicht beschwert oder irgendwie Geld dafür bekommt, dass sie nichts tut. Das glaube ich halt schon, dass das viel auch ausmacht und wo man auch menschlich auf die Leute eingeht. Vielleicht trotzdem nochmal in die Zukunft geguckt. Jetzt sind wir natürlich im Heute schon viel anderes möglich. Aber was denkst du denn, was so in 3 Jahren, wie das Lernen oder in 5 Jahren aussehen wird? Sehr schwierig. Selbst in 1 Jahr wissen wir es nicht, aber.
Ja. Also ich würde sagen, wir sind in 3 Jahren schon ein ganzes Stück weiter, was diese ganze Admin-Automatisierung angeht, sodass diese Prozesse schon viel weniger auf dem Tisch bei Learning and Development liegen. Ich glaube, wir werden auch so eine Art Live-Session-Trainer sehen auf einer KI-Basis, also sowas, ich glaube, da gibt es ja auch jetzt schon Beispiele für diese Rollenspiele durchführen, aber ich glaube, der nächste Step wird ja dann sein, ich habe irgendwie einen Trainer, der, also einen KI-Trainer, der Trainings durchführen kann oder eine KI-Trainerin, die Trainings durchführen kann. Ja. Da wird noch sehr viel kommen in dem Bereich und der ganze Bereich Content-Produktion wird auch sehr viel smoother sein. Also jetzt ist das ja noch so, dass man dann den Content teilweise von zum Beispiel Claude oder Copilot dann copy-pasten muss in die E-Learning-Systeme oder man muss dann doch nochmal das Ganze als PowerPoint runterladen und anpassen. Ich glaube, das wird in einem gehen und nicht mehr notwendig sein, da so viel anzufassen, ja. An den Contents.
Ja, rein theoretisch müsste es ja auch dann, rein theoretisch ist es teilweise heute schon möglich, aber nicht überall so umgesetzt, dass man theoretisch den Inhalt einmal erstellt, ja. Und dann das Format, was nachher rauskommt, ja rein theoretisch egal ist. Also auch, ne, das funktioniert nicht überall sehr gut, ne, aber ich kann in Copilot ja auch einfach eine PowerPoint hochladen und mir ein Video draus erzeugen lassen, wenn da Speaker Notes zum Beispiel drin wären, ja. Dann wird er mir das einfach auch vertonen automatisch mit nur zwei Klicks, ne, und die Frage ist halt, wie stark das sogar noch mehr in andere Tools einfließt und ob man dann nicht vielleicht anders über Content-Erstellung nachdenken muss.
Total. Also wir haben zum Beispiel bei uns dafür so einen Skill gebaut, der heißt Brand Police. Und die Brand Police, die hat alle Farben, Schriften, Tone of Voice, also alles das, was wichtig ist für die Brand, schon gespeichert und erstellt schon echt erstaunlich gute Präsentationen und auch so Word One-Pager zum Beispiel, die man ja auch wiederum individuell anpassen kann.
Ich glaube, da haken gerade so bei PowerPoint, also wenn es um Präsentation geht, hakt es noch bei so manchen Tools. Da hinken noch einige so hinterher, glaube ich. Aber ja, da frage ich mich manchmal, ob sich PowerPoint noch weiter durchsetzen wird oder vielleicht irgendwas anderes kommt. Ja. Weil in HTML oder so hat man halt bestimmte Herausforderungen nicht und wo sich einfach auch Standards einfach besser umsetzen lassen, glaube ich. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob sich nicht noch irgendwas Neues durchsetzt. Ja. Weil das sehe ich so eine der größten Baustellen bei vielen.
Im Grunde müsste es doch eigentlich so sein, dass man ein HTML, wie du sagst, also das muss in purem Code erstellt werden, den Content, den man produziert. Ja. Und dann ändert man eben nur den Markup-File eigentlich in dem KI-Tool, genau. In dem man ist. Und das war's. Da muss da keiner mehr irgendwelche Pixel rumschubsen.
Ja, genau. Das, also auch bei Webseiten funktioniert es ja. Das ist ja responsive. Ja. Auf dem Handy wird es anders dargestellt als und PowerPoint ist halt noch so eine Seitenbeschreibungssprache, die für Menschen optimiert ist. Das wird sich halt nicht durchsetzen. Und ich glaube sogar Copilot geht hin, dass die erstellen erst eine Webseite und migrieren die dann in eine PowerPoint intern. Und das ist die Frage, wieso brauche ich da noch PowerPoint? Also jetzt zum Präsentieren vielleicht noch, aber mittelfristig wird sich das nicht nochmal verbessern.
Und auch wenn man dann nochmal auf L&D und was KI für L&D machen kann, eingeht, also auch E-Learnings, gut, jetzt ist man dann mit sowas wie Articulate Rise oder Storyline, das sind ja spezielle E-Learning-Tools, aber eigentlich ist ja auch nur ein Hilfsmittel, um den Mensch da irgendwie bei der Stange zu halten mit so bestimmten Interaktionen. Aber wenn man jetzt diesen rohen Content als Text, sage ich mal, zur Verfügung hat, dann kann man sich ja im Grunde als Mensch dann selbst auswählen, will ich das von einem KI-Avatar in einer Konversation vermittelt bekommen, will ich das durch einen sokratischen Dialog, will ich das im Chat machen, will ich das als Podcast hören, siehe Notebook LM, will ich mir dann Video daraus generieren oder will ich, dass das getanzt wird von irgendwelchen Menschen oder so. Also es ist ja dann das Output-Format für den Lerner selbst ist ja dann im Grunde eine Geschmackssache.
Ja, genau. Ich denke auch, dass das mehr kommen wird. Ob das immer lernförderlich ist, ist nochmal eine zweite Frage. Ja. Ne? Aber zumindest würde es die Individualisierung und die Bedürfnisse von Menschen vermutlich gut erreichen. Vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive gefragt. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie ihr das nutzt, was vielleicht auch die Zukunft noch bringt. Jetzt ist man vielleicht im Unternehmen und denkt sich so, ja, ist ja schön, dass die das alles machen, aber wie kriege ich mein L&D-Team dahin? Ja. Wie kriegt man denn eine Organisation Richtung, also eine L&D-Organisation, sage ich mal, Richtung AI-enabled?
Ja, also ich würde das auch in genauso wie bei der gesamten Organisation in verschiedenen Level betrachten. Das heißt, von einem ersten Level erstmal die Awareness zu haben, dass die KI-Tools überhaupt existieren, bis hin zu das Ganze mal regelmäßig zu nutzen, dann in den eigenen Alltag zu integrieren und später dann auch Agenten zu bauen und agentische Systeme zu bauen. Und da würde ich empfehlen, da erstmal so eine Standortbestimmung zu machen und zu überlegen, wo ist man denn gerade im Learning and Development Team? Nutzen wir KI so sporadisch? Macht es jeder für sich, für seine eigenen Use Cases und meistens nur für E-Mail-Beantwortung? Und dann kann man da ansetzen und dann eben peu à peu die nächsten Stufen gehen. Wenn es dann so richtig die Transformation, die fängt dann an, wenn man einmal die Prozesse aufgeschrieben hat und die dann versucht, in einem agentischen Format neu zu denken, um es mal so zu beschreiben.
Ja, ich glaube, der Thomas Hennewein hatte das mal genannt, so von der Adoption zur Adaption, also von ne, ich nutze es zu, ich verändere es im Prinzip, und dann bist ja auch dann eher bei der Transformation und zu gucken, wie müssen wir eigentlich ganz grundlegend anders arbeiten und ist denn LMS mit WWT überhaupt das Richtige als Beispiel. Ne? Manchmal muss man es natürlich aus regulatorischer Sicht irgendwie Trainings dokumentieren, aber Trainingsdokumentation von E-Learnings hat ja häufig gar nichts mit Lernen zu tun.
Genau. Ja. Und im Grunde, also wenn man sich dann so ein SOP anguckt, also so eine Arbeitsanweisung oder Compliance-Training, da hat man dann, ich habe früher da ein 4-monatiges Projekt mit einem Compliance-Team gemacht, um dann das alljährliche Compliance-Training zu entwickeln. Warum? Nicht, weil das dann die Leute so begeistert hat, sondern um halt den Reporting-Pflichten gerecht zu werden. So, und dann, wenn man sich das überlegt als Ziel, warum dann nicht jetzt mal gesponnen als Solution Design, warum nicht dann einfach ein Copilot-Agent bauen, der jedem Mitarbeitenden kurz eine Chat-Nachricht schickt und dann 2, 3 Quizfragen und dann das Ganze wiederum ins LMS reinfüttert und sagt, hier, alle haben das jetzt gemacht oder haben mir ein paar Fragen dazu beantwortet, dann ist auch dokumentiert. Müsste eigentlich für die Behörden ausreichend sein.
Ja, und er könnte ja auch sagen, und Nico und Matthias haben die Fragen zu KI falsch beantwortet, die müssen jetzt nochmal den Kurs machen oder nochmal eine Einzelschulung bekommen, aber alle anderen haben es geschafft.
Ja, wobei das ist ja unrealistisch, Matthias.
Dass wir das nicht schaffen oder dass diese schaffen. Frage
dokumentiert wird? Ja, dass wir es nicht schaffen.
Ja, das war jetzt ich meinte natürlich einen anderen Matthias und einen anderen
Nico. Ja, genau, ja.
Sehr gut. Habt ihr sowas schon mal gemacht, so eine L&D-Lernreise?
Ja, wir haben mit IKEA so eine Lernreise gemacht, mit der Christine Prasmo. Sie hat auch mal bei der L&D Pro, hat sie da auch mal einen Vortrag drüber gehalten in München zum Beispiel. Genau, und da haben wir auch gestartet mit dem Thema, also genauso eigentlich, wie nutzt jeder Einzelne das im Alltag? Wir haben das mit den HR-Business-Partnern auch gemeinsam gemacht. Und dann später sind wir dann in das Thema Prozessautomatisierung reingegangen und jeder hat dann auch Ideen mitgebracht, wie man Prozesse automatisieren und neu denken könnte. Und dann haben wir auch davon erste Prototypen umgesetzt.
Was mich dabei immer rumtreibt, ist so ein bisschen, muss jeder denselben Level haben oder reicht es, welche zu haben, die eher tiefer drin sind, denen man sowas dann gibt? Also was nicht passieren darf, ist, glaube ich, dass alle sagen, oh, der eine kann prompten, da gehen wir jetzt alle hin und der löst uns alle AI-Aufgaben. Ich glaube, das ist, also einen gewissen Level braucht, glaube ich, jeder oder 90% der Leute, aber so Automatisierung oder so, da brauche ich dann, glaube ich, schon eher auch jemanden, der auch was Konkretes bauen kann oder umsetzen kann und das vielleicht auch professionalisiert.
Ja, also ich würde sagen, bis zur Integration in die tägliche Arbeit sollten das 100% der Mitarbeitenden, also zumindest der Mitarbeitenden in Verwaltungsbereichen, bei so Technikern ist es nochmal was anderes oder Leuten, die irgendwie im Labor sind. Wobei, da kann man sich wahrscheinlich auch, da bist du bestimmt auch tiefer drin als ich, kann man sich bestimmt auch drüber streiten, ob das nicht da super wertvoll ist. Und dann ab dem, wir überlegen uns mal Team-Use-Cases, würde ich sagen, dass da so 60, 70, maximal 80% der Organisation in das Thema reingehen. Aber dann, wenn es wirklich um die Umsetzung von Agenten geht, die über verschiedene Systeme hinweglaufen, maximal 10%. Das sind eigentlich die gleichen Leute, die früher so Makros gebaut haben in Excel, ja, oder irgendwie sowieso schon als, man hat das dann ja eine Zeit lang auch Citizen Developer genannt. Der Begriff ist auch jetzt schon wieder ein bisschen old-fashioned eigentlich.
Aber es passt eigentlich noch ganz, also der ist nicht mehr so modern, aber es passt immer noch aus meiner Sicht, stimmt, weil jemand, ja, der einen guten Agent für ein Team oder für eine kleine Organisationseinheit oder sowas baut, das ist ja im Prinzip sowas wie ein Citizen Developer, der ist nicht immer in der IT angesiedelt. Ich glaube, diesen Gedanken sollte man trotzdem noch haben. Ja. Ich nehme halt an vielen Stellen wahr, dass Leute über Agents sprechen. Aber ich habe noch nicht so viele gesehen, die wirklich bauen können und das wirklich auch in der produktiven Arbeit im Unternehmensumfeld, ja, machen. Und das, genau, ist glaube ich, ein gewisser Fear of Missing Out an einigen Stellen. Auf der anderen Seite muss man sich damit beschäftigen und da finde ich diese Unterteilung gut, zu sagen, Use Cases ausdenken und drüber nachdenken müssen viele können, aber nicht jeder wird sie zumindest heute bauen können, ja, weil es auch einfacher wird mit sowas wie Cloud Cowork und so weiter.
Ja, also ich würde auch sagen, 99% aller Agents oder Anwendungsfälle, die ich so sehe, sind immer noch, dass der Mensch irgendwas eingibt ins Chatfeld und dann kommt, ja, irgendwas raus. Also dass das wirklich so ist, dass die KI dann selbst auf Schnittstellen zugreift in anderen Systemen, das ist nicht verbreitet.
Ja, du hast ja eben das Beispiel, ne, mit demjenigen, der das sozusagen das LMS anrufen konnte, wo, ja, er dann eine Empfehlung bekommen hat. Das geht dann natürlich über eine Schnittstelle, ja, wobei das eigentlich dasselbe User-Prinzip ist. Anstatt Chat-Interface habe ich halt ein Voice-Interface, aber trotzdem, ich initiiere das.
Genau.
Ja. Ich hatte mal eine Firma gehört, zumindest gehört, ich habe es nicht gesehen, wo dann das System die Leute aktiv sozusagen angerufen hat einmal im Monat und so einen Skill-Dialog geführt hat, um zu gucken, ob sich irgendwas an der Skill-Landschaft geändert hat, ob irgendwas Neues dazugekommen ist, ob man was verlernt hat, hoffentlich, ach, cool, nicht, ne? Oder was, ja, Neues gelernt hat. Das fand ich auch nochmal ganz interessant, also das dann, ja, sozusagen getriggert durch das System.
Ja. Ja, cool, ja.
Ja, auch da würde ich halt auffassen, ne, passt wahrscheinlich nicht zu jedem Unternehmen, würde ich nicht als Universallösung sehen, aber ich finde die Idee ganz nett, da wo wirklich skillbasiert gearbeitet wird, sowas zu machen. Ich glaube, eine große Firma in Deutschland nutzt auch so eine Skill-Inferenz, ne, die dann halt automatisch guckt in den Systemen, wo arbeite ich überhaupt, mit welchen Dateien und was sind meine typischen Meetings und leitet davon mögliche Skills ab, was ja auch ganz, ja, spannend ist, aber ja.
Ja, weißt du, was eigentlich auch cool wäre, was eine große Challenge ist, die wir eigentlich bei allen Unternehmen sehen, ist das Thema Lernen, Marketing, also so Change Management, Kommunikation. Ja. Warum nicht da auch irgendwie so eine Art Chatbot am besten direkt in Teams, der schreibt dann den Mitarbeitern, ey, du hast doch noch nie ein KI-Awareness-Training gemacht. Guck mal, das findet jetzt in der Organisation in nächster Zeit alles statt. Hast du da Bock drauf? Und hier kann ich dir direkt die Buchung machen im LMS.
Ja. Ja, finde ich gut und schlecht gleichzeitig, weil es muss gut gemacht sein.
Ja.
Darf halt nicht so rüberkommen von wegen, ich mache so einen mittelmäßigen Prompt und dann schicke ich noch mehr E-Mails rum, aber es muss da halt wirklich zielgerichtet sein. Ja. Und da glaube ich auch dran, dass das einen Wert haben könnte. Auf der anderen Seite, wenn es wieder aussieht wie ein Assistent, ein Bot, der mir das schreibt, dann gehe ich halt nicht so vielleicht drauf ein. Also ich glaube, es muss gut gemacht sein, aber finde ich gut, weil gerade so das Thema Lernmarketing, glaube ich, auch sowas ist, was schon mal stiefmütterlich behandelt wird von L&D-Abteilungen.
Ja.
Welche Frage hätte ich dir denn auf jeden Fall noch stellen sollen? Welche habe ich vergessen?
Vielleicht, was man verpasst, wenn man sich nicht mit KI beschäftigt als L&D-Mitarbeiter heutzutage.
Und, was verpasst man dann?
Die Chance, endlich das zu gestalten, was man eigentlich immer gestalten wollte im Learning and Development Bereich, nämlich Menschen in der Organisation passend zu den Unternehmenszielen weiterzubringen.
Ja. Ja, finde ich ja gut. Und das noch gepaart mit der Personalisierung, die du vorher genannt hattest. Es gibt so eine Studie, die sagt, ich glaube, ein persönlicher Tutor ist 2 Standardabweichungen besser als so ein Klassenraumtraining. Ich glaube, im schulischen Kontext eher. Kann man sich aber nicht leisten. Konnte man sich nicht leisten. Heute könnte es halt anders aussehen. Ja. Das heißt, ich kann einen deutlich besseren Lerneffekt eventuell erzielen, wenn ich es richtig mache.
Ja.
Und diese Chance vertut man potenziell. Bedeutet aber auch, dass man sich up to date halten muss. Wie hältst du dich denn zu dem Thema up to date? So als Abschlussfrage.
Also ich lerne sehr, sehr viel durch Content aus dem Netzwerk, also sowieso einmal durch die Gespräche mit anderen Learning and Development Menschen. Ich habe mal durchgezählt, wegen einem LinkedIn-Posting, was ich diese Woche gemacht habe. Ich habe im letzten Jahr mit 84 Learning and Development Teams zum Thema AI Upskilling und Workforce Transformation gesprochen. Ja. Dadurch bin ich sowieso zu dem Thema, glaube ich, schon sehr up to date, zumindest was den aktuellen Stand in den Unternehmen angeht. Dann schaue ich mir bestimmte Menschen auf LinkedIn an und folge dem Content. Auch gerade, wenn man da ein bisschen über den Teich schaut, kann man da sehr, sehr coole Sachen sehen. Bin zum Beispiel großer Fan von Ethan Mollick. Das finde ich super spannend. Kann den Newsletter da extrem empfehlen. Und ansonsten Podcasts immer gut, wobei ich da jetzt gar nicht so speziell zum Thema KI mich up to date halte, sondern eher zum Thema Unternehmertum tatsächlich. Okay. Ich glaube, KI habe ich schon genug durch die tägliche Zusammenarbeit mit anderen Menschen.
Ja, ich hatte ja auch den Eindruck, dass je mehr man sich mit dem Thema KI-Upskilling beschäftigt, desto weniger kommt man an dem Thema vorbei dran rum. Ne? Also da muss man sich einfach automatisch damit beschäftigen. Genau, dann passiert das so nebenbei teilweise. Also,
Und bei Claude war es zum Beispiel so, weil da habe ich irgendwann schon gemerkt, auch wenn ich da, glaube ich, schon sehr vorne dabei bin, was die Themen angeht, aber ich habe ja auch ein Tagesgeschäft zu erledigen und dann fällt das eigene Upskilling manchmal hinten runter und dann habe ich einmal an so einem Wochenende, als meine Partnerin nicht zu Hause war und ich sowieso nichts vorhatte, habe ich mir, glaube ich, 4-5 Stunden so YouTube-Videos reingezogen, wie man Claude am besten nutzt und aufsetzt und dann funktioniert es aber auch einfach sehr, sehr gut, Claude einfach direkt zu fragen oder die KI einfach direkt zu fragen, was man jetzt als nächstes tun sollte.
Ja, ich hatte den Eindruck, dass viele AI-Tools noch so ein bisschen daran haperten, dass sie sich selber nicht so gut kennen. Also kam schon mal sehr am Anfang sehr häufig vor, dass sie sich selber komplett überschätzt haben oder komplett falsch Auskünfte gegeben haben und sich selber gar nicht kannten und ihre Features. Aber ich glaube, da haben die deutlich nachgelegt, ja. In der letzten Zeit, ja, dass sie sich selber besser erklären können und Tipps geben können. Auch sowas wie Skills, ne? Wie erstelle ich denn einen Skill oder mach mir doch mal einen Skill? Da haben die, glaube ich, einen eigenen Skill-Builder-Skill, den sie dafür nutzen können und solche Sachen, ja.
Ja, das ist cool.
Ziemlich cool. Also das, ja, und da muss man wirklich dranbleiben. Also auch da, der Zug ist, glaube ich, noch nicht komplett abgefahren, aber wenn man sich noch nicht mit beschäftigt hat, muss man trotzdem sollte man sich sehr schnell damit beschäftigen, glaube ich.
Ja.
Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Stunde und ich bedanke mich, dass du dabei warst und dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
Danke dir, Matthias, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Und dann bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast.